Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Ägypten eskaliert der Machtkampf zwischen der Übergangsregierung und den Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi. Bei Straßenschlachten zwischen Sicherheitskräften und Regierungsgegnern wurden nach bisherigen Angaben mehr als 140 Menschen getötet. Auslöser war die Räumung von zwei Protestlagern in Kairo durch die Polizei. Am Nachmittag rief die Übergangsregierung einen einmonatigen Ausnahmezustand aus und verhängte Ausgangssperren. Aus Protest gegen das Vorgehen der Polizei trat Vizepräsident El-Baradei zurück.
Am frühen Morgen rücken Bulldozer in das Protestcamp der Morsi-Anhänger in dem Stadtteil Nasser City ein. Mit ihnen schwer bewaffnete Sicherheitskräfte. Die Gegenwehr ist anfangs heftig. Morsi-Anhänger greifen die Polizisten mit Steinen an. Und nicht nur das, wie diese Bilder vom Militär belegen sollen. Darauf schießen mehrere Angreifer mit Schnellfeuerwaffen, wahrscheinlich Kalaschnikows, in Richtung Sicherheitskräfte, so die Armee. Am Nachmittag dringen die Sicherheitskräfte immer tiefer in das Protestcamp in Nasser City vor. Offenbar gelingt es ihnen, weitestgehend das Lager aufzulösen, es zu kontrollieren. Die Polizei verhaftet zahlreiche Personen. Das zweite Protestcamp der Mursi-Anhänger bei der Universität von Kairo räumten Armee und Polizei schon am Morgen. Die meisten Anwohner zeigen sich hier erleichtert, fürchten aber, dass die Mursi-Anhänger zurückkommen, da sie, so erzählen die Anwohner, auch in ihr Viertel geschossen hätten. Ich gehe nicht nach Hause, ich kann nicht schlafen. Sie sind gnadenlos. Sie glauben nicht an die Religion. Sie könnten in unsere Häuser eindringen und unsere Familien töten. Am Nachmittag ändern die Mursi-Anhänger ihre Taktik. Sie gehen nicht zurück in die alten Protestlager, sondern versuchen, andere Stadtteile zu erobern. In Mohandesin errichten sie Barrikaden, doch wenig später schlagen auch hier die Sicherheitskräfte zu. Ich kam hierher mit meinen Brüdern, um zu demonstrieren. Hier war ein Mann. Der wurde vor meinen Augen erschossen, von der Polizei. Die Polizei hat willkürlich in die Menge geschossen. Alle haben sich dann auf den Boden geschmissen. Die Anhänger Mursis eröffnen viele Fronten in vielen Städten. Sie wollen einen Flächenbrand auslösen, den die Sicherheitskräfte nicht mehr eindämmen können.
Zur aktuellen Lage in Ägypten, jetzt live aus Kairo, Volker Schwenk.
Derzeit ist es ruhig hier in Kairo, denn ab 21 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Die ägyptische Regierung hat sich für die Politik der harten Hand entschieden und damit gegen weitere Verhandlungen und Gespräche. Nachdem es vor zwei Tagen noch aussah, als habe sich die Lage etwas entspannt, heute Morgen also der Zugriff, wie viele Menschen leben diese Räumung der Protestcamps in Kairo und im ganzen Land gekostet hat, das weiß derzeit niemand, denn allen Zahlen muss man misstrauen. Alle Parteien haben natürlich ein politisches Interesse. Die Islamisten wollen möglichst viele Märtyrer und die Regierung, die möchte eine überschaubare Zahl von Opfern nach der Devise. Das ist alles sehr bedauerlich, aber wir mussten es in Kauf nehmen. Ein Großteil der Ägypter wird dieses harte Durchgreifen mittragen, denn der Hass beider Seiten aufeinander, der Hass aber vor allem auch auf die Muslimbrüder in diesem Land, ist enorm. Sicher ist, die Idee einer Aussöhnung beider Lager für ein gemeinsames Ägypten, die ist komplett gescheitert. Das Land ist tiefer gespalten denn je. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Der neue Ausbruch der Gewalt in Ägypten sorgt international für große Besorgnis. UN-Generalsekretär Ban verurteilte das Vorgehen der Sicherheitskräfte scharf. Er forderte die Konfliktparteien auf, sich um eine Versöhnung zu bemühen. Ähnlich äußerten sich die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Bundesaußenminister Westerwelle berief den Krisenstab des Auswärtigen Amtes ein, um die Lage in Ägypten zu bewerten.
Der deutsche Außenminister am Nachmittag in Tunesien. Auch dieses Land steht am Scheideweg. Westerwelle wählt hier deutliche Worte. Er verurteile die Gewalt in Ägypten scharf.
Das Blutvergießen muss beendet werden. Und zwar durch Gespräche, durch Verhandlungen und dadurch, dass eine Eskalation der Gewalt nicht weiter befördert wird.
Nahostexperten zweifeln, ob die Militärs in Ägypten zurzeit überhaupt verhandeln wollen. Die Verhängung des Ausnahmezustands spreche eher eine andere Sprache.
Ich sehe das mit großer Sorge, weil ich denke, dass die Verhängung des Ausnahmezustandes dazu dient, rechtsstaatliche Standards auszuhebeln und mehr Demonstranten zu verhaften und gewaltsam gegen Protest vorzugehen.
Während viele Ägypten endgültig auf dem Weg Richtung Militärdiktatur sehen, gibt es noch eine andere Befürchtung. Das Land rutsche in den Bürgerkrieg, warnt der türkische Präsident Gül. Ich möchte daran erinnern, wie die Ereignisse in Syrien begannen. Bewaffnete Übergriffe auf Zivilisten haben den Bürgerkrieg dort ins Rollen gebracht. Man verurteile die Gewalt, lässt auch die US-Regierung einen Sprecher mitteilen. Es bleibt der einzig offizielle Kommentar. Washington scheint ratlos.
Zur Lage in Ägypten bringt das Erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Außerdem informieren wir Sie weiter per Live-Ticker auf tagesschau.de. Nach jahrelangem Stillstand nehmen Israel und die Palästinenser ihre Nahostgespräche wieder auf. Ziel der Verhandlungen in Jerusalem soll ein Friedensabkommen und ein unabhängiger Palästinenserstaat sein. Doch die Erwartungen sind gedämpft. Wieder gab es gegenseitige Luftangriffe. Die Forderung an Israel, palästinensische Gefangene freizulassen, wurde zwar in Teilen erfüllt. Neue Siedlungspläne der israelischen Regierung sorgen aber weiter für Missstimmung.
Noch immer sind in Jerusalem der genaue Ort und die Themen der heutigen Gespräche geheim. Doch ein zentraler Verhandlungspunkt wird Jerusalem selber sein. Gehört die Stadt ganz zu Israel oder kann die heilige Stätte zugunsten der Palästinenser geteilt werden? Es ist einer der schwierigsten Verhandlungspunkte, wie jeder hier weiß. Die Friedensverhandlungen sind hoffentlich erfolgreich, aber Jerusalem teilen? Nein, das geht auf keinen Fall, meint dieser Israeli. Sprengsatz für die Verhandlungen bleibt auch die expansive Siedlungspolitik der israelischen Regierung, wie hier im besetzten Ost-Jerusalem. Erst gestern hat die Stadtverwaltung den Bau hunderter Wohnungen im Stadtteil Gilo eingeleitet. Heute kündigte die Regierung Netanjahu den massiven Ausbau weiterer Siedlungsprojekte an. Die Entlassung von Häftlingen aus israelischer Haft heute Nacht löste dagegen Freudentaumel bei den Palästinensern aus. Eine zentrale Forderung von Präsident Abbas wurde damit erfüllt. Insgesamt sollen im Zuge der Friedensgespräche 104 palästinensische Häftlinge ihre Freiheit bekommen. Doch inmitten der Feierlichkeiten feuerten militante Palästinenser zwei Raketen auf Israels Süden ab. Israels Armee reagierte mit Luftangriffen auf die Provokation, beschoss Raketenstellungen in Gaza. Zur Eskalation kam es aber nicht.
Während Israel mit einer aggressiven Siedlungspolitik gleich zu Beginn der Verhandlungen die Muskeln spielen lässt, ist Palästinenserpräsident Abbas zu einem Erfolg der Gespräche und somit auch zu Kompromissen gezwungen. Denn das Scheitern der Gespräche würde die radikalen Palästinenser stärken und könnte das politische Aus von Abbas bedeuten.
Nach mehreren gescheiterten Verhandlungen und viermonatiger Pause haben sich Nord- und Südkorea auf die Wiedereröffnung des gemeinsamen Industrieparks Kaesŏng geeinigt. Künftig soll ein Fünf-Punkte-Abkommen für die Sonderwirtschaftszone auf nordkoreanischem Gebiet gelten. Der Durchbruch gelang erst, nachdem Südkorea mit einem dauerhaften Rückzug aus Kaesŏng gedroht hatte. Das Industriegebiet gilt als Symbol für die friedliche Zusammenarbeit beider Länder. Wann dort wieder gearbeitet wird, steht noch nicht fest. Zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wächst die Wirtschaft in der Eurozone wieder. Laut Statistikbehörde Eurostat legte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0,3% zu. Mit ausschlaggebend war ein deutliches Plus der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,7%. Allerdings befindet sich die Mehrzahl der 17 Euro-Länder weiter in der Rezession. EU-Währungskommissar Rehn warnte deshalb davor, von einem Ende der Euro-Krise zu sprechen. Die Probleme im Mainzer Hauptbahnhof zeigen nach Ansicht der Gewerkschaft, dass die Bahn ihre Personalpolitik massiv ändern muss. Bei einem Treffen mit Managern des Unternehmens in Frankfurt am Main forderte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG heute mehr Neueinstellungen. Gewerkschaftschef Kirchner sagte, Mainz sei nur die Spitze des Eisbergs. Und zu den Gesprächen von Gewerkschaft und Personalvorstand der Bahn, die zur Stunde noch andauern, jetzt live aus Frankfurt am Main, Tom Schneider.
Am späten Nachmittag gerieten die Gespräche zwischen Bahngewerkschaft EVG und Bahnpersonalvorstand hier hinter mir in Frankfurt plötzlich ins Stocken. Seitdem wird in Kleingruppen über einem Forderungskatalog der Bahngewerkschaft gebrütet, dass die Bahn verpflichten soll, personelle Regelungen durchzuführen, etwa die Absicherung von Gegenüberstunden und eine Verhinderung, dass Dienstpläne nicht mehr eingehalten werden. Das geht offensichtlich der Bahn zu weit. Streit, da es am Ende auch die Einstellung von Personal bedeutet. Unklar ist, wie stark Bahnchef Rüdiger Grube in diese Verhandlungen involviert war. Er hat am Vormittag in Mainz, unweit von hier, das Stellwerk, das die Probleme bereitet, besucht. Hier bei den Verhandlungen selbst war er hingegen nicht zugegen. Für den Abend ist unklar, ob noch Ergebnisse hier erwartet werden. Und damit zurück zu Linda Zerwakis.
Als Reaktion auf die Geheimdienstaffäre hat das Bundeskabinett heute ein Maßnahmenpaket zur IT-Branche gebilligt. Danach will die Regierung mit den USA ein Abkommen abschließen, das gegenseitige Spionage verbieten soll. Außerdem ist geplant, die europäischen IT-Unternehmen gegenüber der US-Konkurrenz zu stärken und den Datenschutz in der EU zu verbessern. Ein US-Großinvestor ist beim Technologiekonzern Apple eingestiegen, Carl Icahn, der sich durch aggressive Börsengeschäfte einen Namen gemacht hat. Medienberichten zufolge hat er umgerechnet mindestens 1,1 Milliarden Euro investiert. Icahn will nach eigener Aussage Apple zu groß angelegten Aktienrückkäufen drängen, um den Kurs des Papiers in die Höhe zu treiben und damit den Wert des Konzerns zu steigern.
Paukenschlag bei Apple, eine Nachricht bei Twitter. Und der Aktienkurs machte einen Riesensprung. Für diese Nachricht hatte er gesorgt, Carl Icahn, Multimilliardär und Großinvestor. Carl Icahn gilt hier in den USA als aggressiver Investor, der sehr gezielt zuschlägt und Kasse macht. Carl Icahn steigt mit 1,5 Milliarden Dollar bei Apple ein und machte sofort klar, worum es ihm geht. Hohe Dividenden und ein höherer Aktienkurs, so ließ er Apple wissen. Bislang ist unklar, ob die Geschäftsleitung sein Engagement begrüßt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Nachricht für die Unternehmensführung von Apple ist. Die ist mehr an Innovationen interessiert und weniger an der Pflege des Aktienkurses. Was Investoren am Technologiekonzern Apple vor allem interessiert, sind die riesigen Barreserven, 147 Milliarden Dollar. Zuletzt schwächelten die Umsätze. Apple hat angekündigt, noch im September ein neues iPhone herauszubringen.
Apple kann gute Nachrichten gebrauchen. Der Konkurrent Samsung hat den US-Konzern bei den Umsatzzahlen abgehängt. Wirklich neue Produkte lassen auf sich warten. Und in Washington steht Apple am Pranger, weil der Konzern alle Tricks benutzt, um in den USA möglichst wenig Steuern zu bezahlen.
Einer der beiden Gladbecker Geiselnehmer, Dieter Degowski, kommt möglicherweise in einigen Jahren frei. Bei einem Anhörungstermin in der Justizvollzugsanstalt Werl beschloss das Gericht heute, der 57-Jährige solle langsam auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Degowski und sein Mittäter Rösner hatten im August 1988 nach einem Bankraub mehrere Geiseln genommen. Sie töteten zwei von ihnen, ein Polizist verunglückte tödlich.
Der Künstler Jonathan Mese ist im sogenannten Hitlergrußprozess vom Amtsgericht Kassel freigesprochen worden. Mese stand wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor Gericht. Bei einem Spiegelgespräch zum Thema Größenwahn in der Kunstwelt hatte Mese mehrfach den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben. Er tat dies auch auf anderen Veranstaltungen. Das Gericht folgte jetzt Meses Argumentation, der erhobene Arm sei Teil einer Kunstperformance.
Die Lottozahlen. 3, 8, 9, 34, 35, 39, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. August.
Hoher Luftdruck sorgt in weiten Teilen Deutschlands für Sonnenschein. Den Nordwesten streifen allerdings die Wolken eines atlantischen Tiefausläufers und die haben auch etwas Regen im Gepäck. Heute Nacht ist es vielerorts klar, nur hier und da auch mal wolkig. An den Küsten sind einzelne Schauer unterwegs. Am Tag scheint verbreitet die Sonne, ab und zu tauchen ein paar harmlose Wolken auf. Im Nordwesten verdichtet sich die Bewölkung später und vor allem in Schleswig-Holstein und dem nördlichen Niedersachsen fällt Regen. Der überwiegend südwestliche Wind weht meist schwach, im Nordwesten teilweise mäßig, an der Nordsee auch frisch. Die Temperaturen reichen heute Nacht von 5 Grad im Vogtland bis zu 15 Grad auf Rügen. Morgen Werte zwischen 19 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 27 Grad im Breisgau. Und die Temperaturen steigen weiter. Stellenweise wird in den nächsten Tagen die 30-Grad-Marke geknackt. Dazu scheint verbreitet die Sonne. Hier und da gibt Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Am Sonntag wechselhafter, aber immer noch sommerlich warm.
Um 22.25 Uhr meldet sich hier Karim Joska mit den Tagesthemen und schaut auf die aktuelle Entwicklung in Kairo und dem Rest des Landes. Außerdem Merkel auf den Märkten, der Auftakt der Wahlkampftour.